Du bist praktisch abhängig davon, dass du immer diesen Rollator bei dir hast. Also das ist ein ganz großes Problem. Also man muss sich da richtig mal reinversetzen, um sich bewusst zu machen, wie schlecht es diesen Menschen geht. Natürlich hat das Resultat auch was mit der inneren Haltung, der mentalen Haltung zu tun. Das ist eine Negativspirale.
Ja.
Das ist ein radikaler Irrtum. Genau das Gegenteil stimmt.
In meinem neuen Podcast übers Älterwerden sprechen wir heute über den Rollator und die erhebliche Gefahr, die mit dem Einsatz des Rollators für dich, wenn du älter wirst, verbunden ist.
Wenn du erfahren möchtest, wie du am Rollator trainieren kannst, um ihn loszuwerden, dann bleib unbedingt dran. Es würde dich total überraschen.
Wir gehen ja auch manchmal in die Stadt.
Ja, komm
Ja,
vor.
und da sehen wir immer wieder Menschen, die an Rollatoren gehen.
Die Armen,
Also,
ja.
ich kann mich nicht daran erinnern, dass es früher so häufig war. Vielleicht gab es die noch nicht. Ich finde es im Moment so, dass ich das Gefühl habe, es werden immer mehr, vielleicht weil ich auch einen Fokus drauf habe. Ich weiß es nicht. Also für mich war schon früher die Ausnahme. Heute ist es eher was völlig Normales geworden. Da
Man sieht es total häufig, ja.
stellt sich natürlich die Frage, warum? Passiert es denn?
Ja, also vor allen Dingen, die Frage stellt sich ja auch deswegen, weil es den Leuten wirklich nicht gut geht. Also bitte versetzt euch mal alle rein oder der oder die du zuhörst. Wenn du aus dem Haus gehst, du hast Angst zu fallen, du bist unsicher in den Beinen, du läufst nicht mehr richtig, deine Schritte sind klein und unsicher, du hast das Gefühl, du wirst nach vorne gezogen, deswegen suchst du die Stütze, weil die laufen ja alle nach vorne gebeugt. Ich habe noch niemanden gesehen, der nach hinten oder gerade am Rollator läuft, ja, die sind ja wirklich, die kommen dem Boden immer näher, haben auch an Größe verloren, sind auch im Rumpf eingesunken, in eine schlechte Haltung rein. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, ich habe totales Mitleid, weil du bist praktisch abhängig davon, dass du immer diesen Rollator bei dir hast. Und ohne Rollator kannst du eigentlich nicht mehr laufen. Und das ist ja schon eine super starke Einschränkung. Ich denke mal an Leute, die im dritten Stock wohnen. Ja, die jetzt nicht vielleicht einen Enkel dabei haben, wenn sie älter sind, der den Rollator runterträgt. Vielleicht steht er unten im
Wollte ich gerade
Hausflur,
sagen, die
ja, aber
meisten haben ihn
trotzdem, da
unten
gibt es eine
stehen.
Stufe,
Ja,
ja.
ja.
Und vielleicht ist es kein Haus, was für Rollstuhlfahrer praktisch geeignet ist, wo also so eine Schräge ist, sondern die müssen das dann heben, können sie nicht alleine. Also, boah, das ist einschränkend auf ganze Linie und die älteren Menschen sitzen ja sowieso viel zu sehr bei sich in der Stube, im Haus und bewegen sich nicht mehr. Und ich glaube, wenn jedes Bewegen auf der Straße oder außerhalb des Hauses damit verbunden ist, dass man diesen Rollator, den man ja meistens auch in der Wohnung benutzt, ja, dass man den mitnehmen muss und dass man den bei sich führen muss. Und dann kommt man irgendwo hin und da ist kein Platz und man möchte in ein Restaurant gehen. Also man muss sich da richtig mal reinversetzen, um sich bewusst zu machen, wie schlecht es diesen Menschen geht.
Ja, das stimmt. Das fällt mir eben gerade so ein, wo du so alles beschreibst, wodurch sie dann tatsächlich nicht am ganz normalen Leben mehr teilnehmen können.
Oder nur sehr
Also
mühselig, ja?
nur sehr eingeschränkt.
Ja.
Ja. Und die Frage ist natürlich dann, können die Menschen das überhaupt irgendwie verhindern?
Naja, nee, die Frage ist ja, also die meisten sagen nein, so ist das Leben. Und das ist ja das, was jeder im Kopf hat. Das sind die Gene, das ist mein Alter, das ist normal. Und ich meine, zugegeben, klar, wenn man einfach nur schaut, welche Menschen haben einen Rollator, sind das prinzipiell ältere Menschen. Mit ganz
Definitiv,
wenig
ja.
Ausnahmen mal jüngere. Mag es auch geben, aber je älter, desto mehr Rollator. Und was drängt sich da auf? Man wird älter, immer mehr brauchen einen Rollator, also ist es normal. Also zwei Zustände werden praktisch in Verbindung gebracht. Man sagt, das ist das Alter. Und dann kommen natürlich immer die Gene ins Spiel. Ja, meine Mama hatte auch zum Schluss dann Schwierigkeiten zu laufen und saß auch nur noch. Und dann begann der Verfall und so weiter und so fort. Ja, also das scheint Gott gegeben oder biologisch normal und die Leute finden sich damit ab.
Aber so denkst du nicht und so denken wir?
Nein,
nicht.
Überhaupt nicht.
Also ich auch nicht, weil es ist ja keine, es ist keine Kausalität dort zu finden.
Das bleibt zu beweisen. Das müssen wir gleich mal alles auseinandernehmen.
Ganz genau. Und genau da würde ich mal ein bisschen genauer hinschauen, weil das ist in den Köpfen der Menschen drin.
Das ist normal.
Das ist völlig normal. Also am besten fange ich jetzt schon mal an, wenn ich so 60 bin, dass ich mich damit anfreunde, dass ich irgendwann einen Rollator brauche und dann die nächste Wohnung wird dann auch dementsprechend danach ausgesucht und so weiter und so fort.
Dann muss aus der geliebten Wohnung raus, dann muss vielleicht aus dem geliebten Haus raus, weil das hat mehrere Stockwerke, was auch immer. Also das ist ein ganz großes Problem. Und jeder und viele, die meisten nehmen es hin. Sie nehmen es einfach hin. Warum? Ja, weil sie das bestätigt bekommen. Ich habe das so oft bei Patienten erlebt, ja, bei denen, die nicht mehr gut laufen konnten. Wenn die mal, also bei 70 geht's noch, aber spätestens wenn die 75, 80 sind, kriegen die ganz oft die Information, also hören Sie mal, Sie sind erst über 75. So nach dem Motto, was bilden Sie sich denn ein?
Was erwarten Sie denn eigentlich?
Schauen Sie sich doch mal um. Schauen Sie sich doch mal um. Da gibt es ja viele Dinge jetzt noch viel schlechter als Ihnen. Also jetzt das Verlangen zu haben, den Wunsch überhaupt zu äußern, dass Sie keine Schmerzen haben möchten, dass Sie sich normal bewegen können möchten, das ist ja schon praktisch unverschämt. So ungefähr fühlen sich die Menschen und trauen sich dann auch gar nicht mehr, das irgendwie größer in Frage zu stellen. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Das ist ein unhaltbarer Zustand und in diesem Podcast, wenn du den jetzt hörst, bleib dran, weil da gibt's ganz viel zu besprechen, was super, super wichtig ist dafür, wie du mit deinem Rollator umgehst.
Ja,
also nicht du als die Petra, sondern du als der Zuhörer, als die Zuhörerin. Also wir führen jetzt mal den Diebscher Prachtbeweis, ja. Hm. Das ist kein allgemeingültiger Beweis, der in irgendwelchen klugen Büchern steht. Bei uns in Büchern steht er drin, ja. Aber das ist der Beweis, der einfach aus der Erfahrung mit Hunderten von Menschen kommt, die längst am Rollator wären, wenn sie nicht bestimmte Dinge gewusst hätten. Also schauen wir uns an, was im Alltag passiert. Was machen wir beide jetzt?
Wir sitzen.
Und wenn wir sitzen, und diejenigen, die uns Podcast schon ein bisschen gehört haben, die kriegen jetzt schon ganz große Ohren. Was hat denn der Sitz mit dem Rollator zu tun? Also, bitte eins klar machen. Wir sitzen, und ich will da jetzt, was viele auch hören und nicht sehen, zeige ich nicht, ich versuche es so gut zu beschreiben, dass man es auch ohne Sehen gut verstehen kann. Wenn wir sitzen, gibt es einen 90-Grad-Winkel zwischen Rumpf und Oberschenkeln. Ja, plus, minus. 90 Grad. Und diese 90 Grad finden sich auch nochmal in den Knien wieder. Die sind auch 90 Grad gebeugt. Und damit ist schon sehr, sehr viel gesagt. Weil, was passiert jetzt? Die Muskeln und die Faszien eines jeden Menschen, gibt's keine Ausnahmen. Bei jedem ist das, egal wie er genetisch aufgestellt ist. Jeder Mensch hat die Biologie, die sich anpasst an die Umwelt. Deswegen haben wir Jahrmillionen überlebt, weil wir total anpassungsfähig sind. Jeder Reiz aus der Umwelt führt dazu, dass unser Körper, unser Geist, wenn ihr wollt, unsere Seele sich daran anpasst, was da von der Umwelt erwartet wird. Auf der körperlichen Ebene wie auf der mentalen Ebene. Aber jetzt sind wir ja bei der körperlichen, die ist so wichtig. Also was passiert jetzt, wenn die Hüfte dauernd 90 Grad gebeugt ist? Da gibt's hüftbeugende Muskeln. Es gibt den Hüftbeuger, den Haupthüftbeuger, aber noch einige andere und auch Faszien, die diese Muskeln begleiten. Und wenn die lange Teile des Tages auf kurz geschaltet sind, dann denken die sich, oh, die Länge brauche ich ja gar nicht mehr, die ich normalerweise mal hatte als kleines Kind im Kinderwagen, ja, wo ich tollsten Sachen machen konnte von der Beweglichkeit. Ich brauche ja diesen Winkel nicht mehr. Und dann gewöhnen sich die Muskeln und die Faszien daran, dass sie eben zur Kürze tendieren.
Was heißt das eigentlich, zur Kürze tendieren?
Dass sie eher Muskeln zusammengezogen sind.
Die können nämlich nicht verkürzen in dem Sinn, dass ein Stück rausgeschnitten wird vom Körper, sondern die sind einfach zusammengezogen.
Die sind einfach dann zusammengezogen.
Ich finde immer dieses Beispiel dann ganz schön, wenn du sagst, es ist wie wenn du einen Pulli zu heiß wäschst Und der wird dann noch geschleudert, ein Wollpulli. Und
was
der
die
ist
Faszien
dann einfach,
angeht, ja.
Genau.
Aber kommen wir gleich noch drauf. Wir müssen Faszien und Muskeln ein bisschen unterscheiden, obwohl die gleichen Prozesse stattfinden. Mhm. Und bei den Muskeln ist es so, die haben ja diese ineinander sich schiebenden Elemente. Mhm. Ich lasse jetzt mal alle Fremdworte weg, ja. Die sich ineinander schieben und auseinanderziehen lassen. Und so wie zwei Kämme, ja. Wenn ihr zwei Kämme euch vorstellt und ihr haltet ihr die gegenüber, sozusagen Kammantlitz in Kammantlitz, dann schieben sich die Zacken ineinander. Mhm. Wenn man sie auseinanderzieht, lösen sie sich wieder. Und so funktionieren die Muskeln auf der ganzen Länge. Das heißt, es gibt Muskeln, die können irre lang sein, aber auch sehr kurz. Das ist dadurch in diesen Muskelmechanismus eingebaut. Und die Faszien, die umhüllen ja die Muskeln und die durchdringen die Muskeln. Also die Faszienforschung, unser Freund, der Robert Schleib, der sagt immer, stellt euch vor wie eine Orange. In der Orange gibt es die weißen Fäden, größere Fäden, eine ganze weiße Schicht außenrum, wenn man die Orange schält. Und innen drin wird es immer kleiner, gibt kleine Stückchen. Und so ist es mit den Muskeln, die sind umhüllt von der Faszie und die werden durchdrungen von Faszienfädchen.
Und vielleicht nochmal möchte ich dazu sagen, auch in der Frucht selbst, in der Orange, wenn du reinguckst, gibt's auch noch kleine weiße Fädchen. Und das ist genauso wie Muskeln. Die Faszien gehen durch den Muskeln auch durch in so kleinsten Anteilen. Ne?
Also umhüllen den Muskel und an den Enden der Muskelfasern führen für die Umhüllung sich zusammen und bildet die Sehne, die mehr oder weniger lang sein kann. Manchmal kommt dann gleich der Knochen, manchmal ist eine längere Sehne da. So. Und wenn diese Muskeln sich dran gewöhnen, nicht mehr voll auseinandergezogen zu sein, dann sagen sie, okay, das verlerne ich, das brauche ich nicht, das wird abgebaut. Und dieser Abbau passiert auf der muskulären Ebene, der passiert auf der faszialen Ebene. Da gibt es die kleinen Spinnentierchen, die Fibroblasten. Das sind wie kleine Spinnen, die dauernd in ihrem Spinnennetz rumlaufen und merken, oh, da ist ein Fädchen zu viel, das kann weg. Da ist ein Fädchen zu wenig, da sind 3, 4, die bringe ich zusammen, dass sie stärker werden. Und der Baumeister der Faszie ist die Bewegung. Also diese Fibroblasten, die werden aktiv. Da kommen spezielle Sachen dazu. Die haben so kleine Härchen und diese Härchen bewegen sich in der Strömung der Zwischenzellflüssigkeit. Das ist so eine Sache, man weiß noch nicht allzu viel darüber, schon wesentlich mehr als noch vor 20 Jahren. Aber ein Fakt ist zum Beispiel, dass wenn diese Härchen, diese Flimmerhärchen, bestimmte Winkel einnehmen, dann kriegt sozusagen der Fibroblast die Aufgabe, da irgendetwas zu arbeiten, wegzunehmen, hinzumachen und so weiter. So, und deswegen passt sich dieses Fasziennetzwerk auch komplett daran an. Und das Ganze geht noch weiter, das geht bis auf Zellebene. Das ist ja so das, was wir in den letzten Monaten immer mehr sich herauskristallisiert, weil wir in diese Forschung uns einlesen, ja. Es geht bis dahin, dass in dem Moment, wo eine einzelne Muskelzelle nicht mehr die Belastung hat, die sie biologisch eigentlich braucht, dann baut auch die Zelle ab. Und die bauen ganz einfach ab, die Zellen. Die bauen so ab, dass die DNA-Stränge umhüllt werden. Man nennt das
Methylierung.
Methylierung, ja. Da werden also praktisch Bandagen drum gewickelt, weil die Zelle sich denkt, oh, ich werde nicht mehr so gebraucht. Also kann ich meine Funktion einschränken.
Eigentlich
die Mitochondrien bauen ab.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch Energiesparprogramm pur.
Energiesparprogramm, ja, weil keine Bewegung heißt, ich brauche keine Energie mehr.
Genau.
Wenn ich keine Energie mehr brauche, dann schalte ich meine Mitochondrien ab. Und die Zelle verliert auch da. Also
benutze es oder verliere es. Ja,
use it or lose it. Und das hat man bisher, auch wir, haben das erstmal nur auf die Mechanik der Muskel und Faszien bezogen, wo das 100% zutrifft.
Sind nicht in die kleinsten Einheiten.
Nicht in die Zelle rein, nicht in den Zellkern, nicht in die DNA, in die Gene rein. Aber letztendlich funktioniert so die Epigenetik. Ja, wir haben ja schon seit vielen Jahren, sagen wir ja, weil es auch bewiesen ist, dass wir bestimmte Gene an- und bestimmte Gene abschalten können. Und die Gene sind ja kleine Abschnitte auf dieser DNA. Und je nachdem, wie die Zellfunktion eingeschränkt wird, durch das Sitzen, um den großen Bogen wieder herzustellen, werden bestimmte DNA-Sequenzen, das sind die Gene, an- oder abgeschaltet, in dem Moment abgeschaltet. Mhm. Ja, da kommt ein Stoppschild und wird nicht mehr gelesen. Warum? Wird nicht mehr gebraucht. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie eine Fabrikhalle, wo ganz viel produziert wird, hergestellt wird, Energie hergestellt wird, um das alles zu machen. Und wenn diese Halle, diese Werkshalle, diese Montagehalle nicht mehr mit Arbeit versehen wird, dann bleiben die Brennöfen aus, die Heizung wird runtergeschaltet, das Licht wird ausgeschaltet, Maschinen werden nicht mehr benutzt. Und genauso ist es in der Zelle. Und
In der Zelle heißt es dann, dass die Mitochondrien, also die Energiebrennöfchen, also wo unsere Körperenergie hergestellt wird, dass die auch
abgeschaltet werden.
Ja. Dass es weniger werden. Und
gut, ja. Also okay. Da können wir bestimmt noch kilometerweit rein. Vielleicht machen wir demnächst mal, wenn das alles noch klarer ist, einen Podcast darüber. Aber ich denke, wer das verstanden hat, was wir jetzt erklärt haben, der hat auf jeden Fall verstanden, dass das Sitzen, wo ich in einer Position des Nichtbewegens verharre, keine Bewegung, keine Belastung mehr drin ist, einfach nur ein Stillstand, dass das viele Folgen hat. Und jetzt nochmal zurück
zum Rollator.
Zum Thema Rollator. Das Verkürzen, in Anführungszeichen, der Muskeln und Faszien, das führt zu bestimmten Effekten jetzt. Weil stellt euch vor, da ist permanent, wenn du jetzt vom Sitzen aufstehst, zieht dich eine unsichtbare Kraft nach vorne. Und du willst ja gerade stehen. Du willst ja nicht nach vorne gebeugt laufen. Wie das später mal dann am Rollator der Fall ist, ja? Schon mal so ein kleiner Hinweis. Du willst ja gerade stehen. Und wenn du gerade stehen willst, dann kommen die Rückenmuskeln und die Gesäßmuskeln als die größten Hüftstrecker, kommen in Aktion und ziehen dich hoch. Also stell dir vor, du hast ein Hemd an, greifst vorne am Bauch. Das ist die Verkürzung, die dich vorzieht. Und jetzt greif mit der anderen Hand hinten an den Rücken und zieh dich wieder hoch. Und wo zieht das hin? Das zieht die Bandscheiben zusammen. Ja, das zieht die Bandscheiben zusammen. Da gibt's Verkrampfung vorne und hinten und so weiter. Aber da brauchen wir jetzt gar nicht rein. Das ist ja die Schmerzentstehung der Rückenschmerzen letztendlich. Aber das können wir ein bisschen ausklammern. Es geht ja jetzt um diesen Zug nach vorne. So, und Ähnliches passiert auch mit der Wade. Und zwar, wir haben ja einen Zwillingswadenmuskel, für die es nicht kennen und nicht wissen, das ist der große, der die Wade formt. Mhm. Und dann gibt's innen drin noch den Schollenmuskel. Der ist unsichtbar, der ist innen drin und der geht nicht über das Kniegelenk, der endet vor dem Kniegelenk, also im Bereich des Unterschenkels. Der hat aber ganz viel mit dem Fuß zu tun. So, dann kommt noch dazu, dass der Oberschenkel, dadurch, dass wir, wenn wir nicht sitzen, wo der Oberschenkel nicht aktiviert ist, laufen oder stehen und das nicht ausgleichen, weil wir selten mal eine Kniebeuge machen oder sowas, der Oberschenkelmuskel, der wird auch immer kürzer. Der zusammen mit den Hüftbeuger, das gibt's Funktionseinheiten, also einen Anteil des Quadrizeps, das ist der Rectus Femoris, der geht über das Hüftgelenk hinweg. Der hat eine beinstreckende Funktion und eine hüftbeugende Funktion. Ja, also das ist praktisch eine Kette von Muskeln und Faszien von den Füßen aufwärts bis übers Gesäß. Und da hört es ja nicht auf. Weil, wie sitzen denn die Menschen jetzt? Die sitzen meistens nicht in einer guten, geraden Haltung. Das ist auch mein Problem. Ich muss immer drauf achten. Ja, weil ich das von Anfang an, von Jugend an drin habe. Viele teilen mein Schicksal. Ja, deswegen, wir müssen gerade sitzen. Aber wenn wir die Arme immer vorne haben, und im Sitzen haben wir ja die Arme immer vorne, wir
beim
lesen
Essen.
Was, wir haben ein Buch, wir essen, wir massieren jemanden, wir haben
Schreiben.
Immer die Arme nach vorne unten. Das
wir
heißt,
arbeiten.
Vorne der Brustbereich und Armmuskeln, wie der Bizeps beispielsweise, die werden auch immer kürzer, die kriegen auch immer mehr Spannung und das zieht insgesamt immer mehr nach vorne. Und dann gibt's so einen breiten Rückenmuskel und wenn man in eine schlechte Haltung geht, ist der kürzer. Und wenn man hochkommen will, muss der länger werden. Also da gibt es ganz viele Muskeln, die sich immer weiter dazugesellen. Und da ist noch nicht Schluss.
Nee.
Es geht im Nacken weiter.
Absolut.
Weil wenn wir jetzt in schlechten Haltung sind und die Brustwirbelsäule nach vorne beugt, müssten wir ja nach unten auf den Boden gucken. Wollen wir natürlich nicht. Also was machen wir? Wir heben und überstrecken den Kopf. Was passiert bei den Nackenmuskeln? Die verspannen und werden auch immer kürzer. Und das ist das, was beim Sitzen passiert. Und das ist dann halt eine Story ein Leben lang. Das fängt bei den Kindern an, sobald die im Kindergarten sind. Und der süße Kleine jetzt sitzt da auf dem Stühlchen ganz brav und bloß nicht bewegen, ja, bloß nicht keine Unordnung
im Zimmer. Das ist ein Wahnsinn, ne?
Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Was ein Kinder Wahnsinn müssen, da schon
am
passiert.
Am besten, die sitzen überhaupt nicht.
Ja.
Wenn überhaupt, dann am Boden. Ansonsten sollten die rumspringen, rumspielen, in die Hocke gehen, auf dem Boden sitzen, rumtollen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Unsere Kinder sind schon lange nicht mehr in der Schule, wie es im Kinderladen heute aussieht. Aber ich denke, da gibt es immer noch das Missverständnis, jetzt setz dich mal brav hin und sei mal still und beweg dich nicht. Ist immer in Kindergruppen natürlich einfacher, ja. Wenn da 20 Kinder rumtollen, das ist Chaos. Wenn 20 Kinder still sitzen, auch wenn sie ihnen ganz schlecht tut, ja, dann ist halt eine geordnete Situation und das Personal, was es beaufsichtigt, die haben es dann natürlich ein bisschen leichter.
Es ist die Frage, weil Kinder sind dadurch ja auch unterfordert und so weiter. Und wenn man sie ließe, sich entwickeln, je nachdem, wo sie stünden, dann könnte es sein, dass es auch viel einfacher für das Personal würde, also für die Erzieher und Erzieherinnen. Also, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es beginnt auf jeden Fall schon im Kindergarten, geht über die Schule weiter. Und man trainiert es wunderbar ein, das ewige Sitzen.
Ja. Und dann geht es im Beruf weiter. Und was ist die häufigste Haltung in den Büroetagen, das ist das Sitzen. Das ist das Sitzen am Computer, das Sitzen beim Schreiben, das Sitzen bei Konferenzen und da hört es ja nicht auf. Das muss man eigentlich nur mal klar machen, ja? Weil im Bus sitzt man auch, im Flugzeug sitzt man, im Theater sitzt man, im Kino wird gesessen, auf der Couch abends wird gesessen, im Auto wird gesessen.
Auf dem Fahrrad.
Sogar auf dem Fahrrad. Okay, da ist noch ein bisschen Bewegung drin.
Aber trotzdem.
Aber auch Grundzüge des Sitzens sind da drin.
Ja.
Und das vergessen die meisten schlafen sitzend. Hm. Ich frage jetzt mal die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schläfst du? Und ich weiß es aus Vorträgen, 80-90% sagen, ich schlafe in der Seitenlage. Klar, weil wenn ich den ganzen Tag sitze, dann will ich auch im Schlaf und im Bett weiter sitzen, weil der Körper sich dran gewöhnt hat. Da fühle ich mich dann gut. Und in der Seitenlage ziehe ich die Knie an, entweder eins oder beide. Und dadurch wird die Seitenlage im ersten Moment angenehmer, als wenn ich mich auf den Rücken gerade strecke. Weil da wird ja das, was kurz geworden ist, langgezogen. Mhm. Und es fühlt sich einen Moment lang, wie soll ich ihn sagen, unangenehmer an, als wenn man wieder in seine Kuschel-Embryo-Haltung geht.
Ja, aber wollte gerade sagen, aber das ist doch eigentlich die Embryo-Haltung, das sagen ja auch ganz viele Leute. Was soll denn schlecht sein an der Seitenlage, wenn wir uns in die typische embryonale
das
Haltung
ganz, ganz
wieder
erklärt.
Einbringen, wie wir das so gewohnt waren, als wir so schön behütet
waren
im Mutterleib.
Die Erklärung, mal ganz pragmatisch. Ja. Stell dir mal vor, unsere beiden Söhne wären in gestreckter Position bei dir im Bauch gewesen. Das wäre gar nicht gegangen.
Ja.
Das heißt, natürlich sind die gekrümmt, aber doch nicht 90 Jahre, sondern 9 Monate. Und dann hört's auf. In dem Moment, wo sie dann rauskommen aus den Müttern, dann ist neue Welt, neue Erfahrung, neue Körperhaltung.
Aufrecht. Irgendwann sind sie dann aufrecht.
Ja, aber erstmal im Liegen jetzt.
Klar,
die liegen ja erstmal
klar.
Und die liegen auf dem Rücken, die liegen auf dem Bauch. Ich habe selten Babys in der Seitenlage gesehen.
Stimmt.
Ja, ne? Wenn man sich so überlegt, fällt mir auch eben gerade erst auf.
Stimmt.
Beim Sprechen. Also Kinder schlafen auf dem Bauch.
Unheimlich gerne auf dem Rücken.
Vielleicht unheimlich gerne auf dem Rücken, haben vielleicht einen Daumen noch im Mund, kann man sich drüber gut oder schlecht, egal, wo wir uns raushalten jetzt, ja. Auf jeden Fall, ich habe diese typische Kinderhaltung, Bauchlage, Kopf zur Seite gedreht. Auf dem Bauch oder auch auf dem Rücken, ja. Und die liegen so stundenlang und fühlen sich gut. Also soweit zur Frage, warum die Embryo-Haltung aus dem Mutterleib ja nicht ein ganzes Leben lang eingenommen werden sollte. Und selbst das wäre ja nicht schlimm. Ja, angenommen, ich habe eine psychisch ganz schwere Situation und fühle mich bedroht und sehne mich nach der Mutterliebe. Vielleicht liege ich da mal eine Stunde in der Position, bis sozusagen dieses schlechte psychische Gefühl vorbei ist. Aber dann geht es wieder darum, sich lang zu machen und wieder am Leben teilzunehmen.
Wieder sich aufzurichten.
Ja.
Zum Beispiel das mit dem Aufrichten. Also wenn ich an die Menschen denke, die am Rollator gehen oder sich die Hilfe des Rollators bedienen, das ist ja schon schwierig mit dem Aufrichten. Also ich denke, das hat bestimmt auch was mit ihrer Gesamtkonstitution zu tun, auch mit der inneren Haltung. Ne?
Ja, lass uns das weiter ausführen, weil wir haben ja jetzt die ganze Verkürzung beschrieben.
Ja.
Jetzt kommt das Resultat. Und natürlich hat das Resultat auch was mit der inneren Haltung, der mentalen Haltung zu tun.
Absolut.
Ja? Also wir hatten gesagt, was alles verkürzt. Und die Folge daraus ist, dass wenn Menschen, die immer älter werden und immer mehr unter diesen Verkürzungen leiden, immer mehr nach vorne gezogen werden, immer kleinere Tippelschritte machen, immer weniger sicher in den Fußgelenken sind, eine schlechte Haltung bekommen, von der Körpergröße immer weiter runden und sich
verkleinern,
Nackenprobleme haben ohne Ende und dauernd das Gefühl haben, sie könnten sich nicht mehr aufrichten.
Mhm.
Und jetzt überleg bitte, du als Zuhörerin oder Zuhörer, wie sind die Leute am Rollator? Genau so. Die machen kleine Tippelschritte, weil die hüftbeugende Muskulatur und die Faszien so kurz geworden sind, dass da keine Schrittlänge mehr entsteht. Denn Schrittlänge ist ja ein Maßstab für die Lebenserwartung, weiß man ja aus Studien.
Da gibt es auch wirklich ganz klare Studien dazu. Mhm. Je kürzer die Schritte, desto kürzer das Leben.
Ist ja klar. Ist ja klar, weil in dem Moment, wo das alles zu eng ist.
Ja, ich denke auch noch, also du bist jetzt gerade so von der äußeren Sichtweise. Ich denke daran, was passiert denn eigentlich auch innerlich mit den inneren Organen? Die Lunge.
Lunge, alle inneren Organe, wird immer weniger Platz
gedrückt.
Ja.
Gesamte Verdauungstrakt, es ist alles zusammengedrückt.
Zusammen.
Ja. Ich möchte dir kurz etwas sagen, bevor wir weitermachen. Falls du immer als erstes von neuen Folgen erfahren willst und keine News rund um das Älterwerden verpassen möchtest, dann trag dich doch jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu, den findest du ganz einfach in der Beschreibung dieser Folge. Klick gerne den Link, denn dort läuft aktuell vielleicht auch gerade ein Gewinnspiel und deswegen lohnt es sich natürlich dann doppelt mitzumachen.
Und vor allen Dingen das Zwerchfell, was ja einen großen Hub haben sollte. Und du weißt von der Praxis, ja, du hast immer gesagt, die ganzen Patienten über 60, die haben eine Sauerstoffversorgung, die ist ganz, ganz miserabel. Da hast du ja Sauerstofftherapie angeboten für diese Leute, weil es mit dem Alter immer schlechter wird. Und mit einer der Gründe ist mit Sicherheit, dass das Zwerchfell, was ja einen Hub hat, also ich erkläre das Wort Hub für diejenigen, die nicht gucken, die nur hören. Also das Zwerchfell, stellt es euch vor, wie ein kleiner Berg. Und die Oberfläche des Berges ist das Zwerchfell. Und wenn wir einatmen, dann sinkt der Berg in sich zusammen. Und wenn wir ausatmen, dann geht er wieder nach oben. Und diese Spitze des Berges, die ganze Höhe des Berges, verglichen mit der Tiefe, das ist der Hub der Atmung. Und je mehr ich der Hub habe, umso mehr Volumen an Sauerstoff und an Luft wird eingeatmet und auch ausgeatmet. Das ist auch wichtig für die Entgiftung. Das nimmt immer mehr ab. Das heißt, die Sauerstoffversorgung wird immer geringer, ganz schlecht. Und wir entgiften gar nicht mehr richtig, weil die Lunge ist ja eins der Hauptentgiftungsorgane und auch eins der Hauptentsäuerungsorgane, die wir im Körper haben.
Ja, aber ich wollte gerade schnell noch mal ein bisschen was korrigieren. Du hast gesagt, ich hätte erzählt, alle Patienten ab 60 hätten eine schlechte Sauerstoffversorgung.
Ja, das ist meine
nicht.
Alle.
Das ist deine Roland-Alle. Das ist Roland, ja. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es gab natürlich mit zunehmendem Alter zunehmend Menschen, die eine schlechtere Versorgung mit Sauerstoff hatten, eben aufgrund dessen, was wir gerade erzählt haben. Und weil viele Menschen gedacht haben, es sei normal. Und dann haben sie sich einfach in ihr Schicksal ergeben. Und dann wurde es auch immer normaler und normaler für sie. Und es hört ja nicht auf, dieser Zustand. Dieser Zustand, wenn er einmal angefangen hat, wird er immer schlimmer.
Es ist eine Negativspirale, ja, die sich immer weiter im Körper ausbreitet. Und irgendwann ist es halt dann so weit, dass die Beine so schwach und unsicher geworden sind, weil die entsprechend nicht mehr trainiert werden, weil da immer mehr Verkürzung ist, weil da immer mehr Stillstand ist, weil die ganzen Zellen abbauen, weil die Faszien nicht mehr flexibel sind, immer brüchiger werden, immer weniger nachgebefreudig sind. Die Muskeln selbst auch immer weniger arbeitswillig sind, ja, keine Leistung mehr haben. Und dann kommt natürlich die Unsicherheit. Ich will nicht fallen, weil wenn ich falle, kann ich gar nicht mehr aufstehen. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir extra machen sollten. Ja. Und dann kommt der rettende Rollator. Der rettende Rollator, und wir hatten ja gesagt, wie laufen die Leute dran? Mit kleinen Tippelschritten, nach vorne gebeugt, die stützen sich auf, sind in der ganz schlechten Haltung, mit überstrecktem Nacken, rundem Rücken, ja. Und das ist dann das Bild, was wir sehen. Und das ist eine Konsequenz aus jahrzehntelangem Training. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu. Wir trainieren halt ununterbrochen. Das ist den wenigsten Menschen klar. Wir trainieren 24 Stunden am Tag. Wir trainieren, wie heißt es so schön? 7-24, ne?
24-7 heißt es.
24-7 heißt es, okay. Ja, wir trainieren praktisch ununterbrochen. Wir trainieren im Schlaf über die Haltung, die wir einnehmen. Wir trainieren beim Sitzen. Training heißt nicht, wir bewegen uns und machen irgendwas. Training heißt, wir nehmen einen Zustand ein, an den der Körper sich gewöhnt. Je länger wir Zustände einnehmen, gleich lassen, umso mehr gewöhnt sich der Körper dran. Ja? Und ich würde fast behaupten, egal wie die Genetik ist, egal wie die ist, das ist nicht unbedingt nötig, was da passiert.
Okay, aber
was wir machen, können wir gleich noch dann entsprechend ableiten.
Da bin ich überhaupt nicht, sondern ich frage mich natürlich, da sind wahrscheinlich jetzt schon einige Zuhörer, die möglicherweise einen Rollator haben. Und denen wird es jetzt ganz schlecht, wenn sie uns zuhören.
Hoffentlich
haben sie noch nicht abgeschaltet, weil sie denken, meine Güte, was erzählen die beiden? Die machen das ja alles ganz, ganz negativ und so weiter. Deswegen denke ich, ist es absolut an der Zeit, wenn ich einen Rollator habe.
Ja, aber
habe ich denn noch die Möglichkeit?
Moment. Also ich sage euch jetzt, wer schon einen Rollator hat oder kurz davor ist, wir zeigen euch ganz klare Möglichkeiten, die eine große Chance bieten, den Rollator, wenn er schon vorhanden ist, wegzulassen oder gar nicht erst zu bekommen. Ganz, ganz klar. Ganz harte, klare, sichere Aussage. Ja? Okay. Es gibt wenig Fälle, wo da nichts zu machen ist, ob vorbeugend oder wenn es schon passiert ist. Also das klären wir alles jetzt auf, deswegen bleibt unbedingt dran. Wir wollten erstmal jetzt halt klar machen, wie das ganze Problem, was so schlimm ist für die Menschen, wie das entsteht. Weil man muss ja erstmal die Ursache kennen, um entsprechend dagegen vorzugehen. Es bringt doch nicht, jetzt irgendwas zu machen, ohne dass mir klar ist, was da eigentlich im Körper passiert. Das ist ja so eine Vorgehensweise, die ich nie verstanden habe. Weil ich bin ja der alte Maschinenbauer, der aus dem Maschinenbau kommt, ja. Und wenn es im Maschinenbau ein Problem gibt, angenommen, das ist immer so mein Paradebeispiel, es gibt einen Motor, der vibriert. Und dieser Motor ist in einem Stahlgestell. Ja, und der vibriert. Und das Stahlgestell, da ist der drin und das hält dem Stand. So, beim Laufen gibt es jetzt einen Riss im Stahlgestell, weil der Motor vibriert. Da geht man nicht hin, schweißt den Riss wieder zu und macht weiter, als wäre nichts passiert. Das ist Symptombehandlung. Sondern man berechnet, was ist denn mit den Schweißnähten? Was ist denn mit dem Durchmesser des Stahls? Langt der überhaupt bei dieser Vibration? Und dann merkt man, oh, da hätte ich noch eine Strebe einbauen müssen, weil dieser Käfig, in dem das saß, der war zu schwach. Und dann wird repariert, wird aufgestockt sozusagen und dann geht's weiter. Und genauso. Und die Medizin arbeitet nicht so. Das ist das Problem. Da wird ein Rollator verschrieben, weil die Menschen können nicht mehr laufen. Die Menschen sind fallgefährdet. Und anders können sie sich nicht mehr bewegen. Und da wird halt gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen Rollator. Das ist 0,0, ich muss es so sagen, 0,0 Ursachenbekämpfung. Ja, das ist einfach nur, aha, da ist ein Zustand und jetzt akzeptiere ich den, ohne zu wissen, wie das zustande kommt. Die graue Theorie, hatten wir gesagt, ist, das ist halt normal. Ich kann sowieso nichts machen. Aber wenn wir jetzt die Ursache praktisch gefunden haben, wie sich diese Entwicklung vollzieht, jetzt kommen wir mal zur Lösung. Jetzt drehen wir mal das ganze Negative rum und überlegen, was müssen wir denn tun, um dem Körper den Rollator zu ersparen. Fangen wir damit erstmal an. Also wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man möglichst niemals als Ziel einen Rollator braucht? Ganz einfach. Ihr müsst nur das, was wir gerade beschrieben haben, was die Ursache ist für den Rollator, frühzeitig angehen. Je früher, desto besser. Am besten schon mit 30, weil da fängt der Abbau schon an. Aber allerspätestens dann, wenn die Beine unsicher werden. Und ich zeig's mal auf. Wir sagen nachher noch auch genau, wie du vorgehen musst, um dann die entsprechenden Übungen zu finden und die entsprechenden Vorgehensweisen. Also all das, was wir beschrieben haben, was im Sitzen verkürzt, muss immer wieder gedehnt werden. Und die gute Botschaft ist, wir können 12 Stunden sitzen am Tag ausgleichen durch wenige Minuten der Aufdehnung. Das wissen wir mittlerweile. Und das ist toll, weil es könnte ja auch sein, dass wenn man 10 Stunden sitzt, man 10 Stunden gegentrainieren muss, damit es wieder ausgeglichen ist. Nicht der Fall, 0,0. Sitzt 10 Stunden und dehn dich 5 Minuten auf, dann ist das wieder bereinigt. Und du kannst es sogar nicht nur nullen, sondern weiter in den positiven Bereich arbeiten. Das heißt, kommen wir nachher noch, wie das genau geht, aber das, was zu kurz ist, die Faszien, die Muskeln, die eingeschränkte Zellfunktion, all das muss wieder normalisiert werden. Und das machen wir, indem wir Punkt Nummer 1, das, was zu kurz geworden ist, aufdehnen, gleich in der gleichen Übung kräftigen, weil die Kraft lässt auch immer mehr nach. Und dann gibt es eine Kräftigungsphase, wo richtig kräftig gegengespannt wird. Und da gibt es eine Phase, in der schneller gegengespannt wird. Dann nutzen wir einen Blutpumpeneffekt. Und dann wird das ganze Gewebe, was minder bewegt war und deswegen im Stoffwechsel ganz unten wieder mit Stoffwechsel versorgt. Na gut, was in der Zelle passiert, haben wir vorhin schon beschrieben. Die Methylierung wird wieder aufgelöst, die Stoppschilder werden weggenommen, die Gene können wieder gelesen werden, die DNA kann wieder ausgelesen werden, die Mitochondrien können wieder entstehen und neu aufblühen. Also das, was negativ sich entwickelt, das drehen wir geradezu rum. Und das Zauberhafte ist, wir brauchen im Grunde genommen von der Biomechanik her nur die entsprechenden korrekten Übungen dafür. Was du da machen solltest, kommen wir gleich noch drauf. Ja, wir brauchen eigentlich nur diese Übung und dann haben wir diesen Bereich praktisch erfüllt. Zur Ernährung, bitte, da bist du die Spezialistin.
Gut, bei der Ernährung geht es einfach immer darum, dass wir uns das einverleiben, was wir brauchen, was dem Körper gut tut, was dem Stoffwechsel gut tut, was der Zelle gut tut. Und ich will es hier nur ganz kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass wir eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährungsweise uns angewöhnen können sollten, weil das ist genau das, was der Körper braucht, um genügend zu haben, um sich zu reparieren und das alles Mögliche, was in Richtung chronische Entzündung, stille Entzündung tendiert, dass man das durch eine gesunde Ernährung einfach vermeidet.
Und weil ich jetzt schon höre, dass irgendwelche Menschen sagen, ja, aber was ist da mit dem Eiweiß? Macht euch keine Sorgen. Petra ist total vegan seit wie vielen Jahren jetzt?
Ewig. Zwischendrin, 30, aber
40 Jahre.
Nee, sind 35, aber ich habe zwischendrin auch nochmal Fisch gegessen und auch nochmal ein bisschen Milchprodukte. Das ist einfach eine lange Zeit, da ist es normal. Aber Es ist schon so, dass ich die meiste Zeit tatsächlich einfach nur vollwertig pflanzlich gegessen habe.
Und ich habe es zu 95% gemacht. Und man muss halt, das ist schon klar, um das Argument gleich praktisch zu beantworten, man muss halt schon darauf achten, dass man genügend Eiweiße zu sich nimmt. Aber die pflanzlichen Eiweiße,
ja,
die pflanzlichen Eiweiße sind super, super geeignet. Und ein bisschen was dazu als Ergänzung, je nachdem, wie du das möchtest als Zuhörerin oder Zuhörer, kann man ja immer machen. Aber prinzipiell die große Heilkraft der pflanzlichen Nahrung.
Das ist wirklich.
Die nutzen. Aber ich sage gleich dazu, das ist eine Art freiwillige Geschichte. Dann fällt der Umkehrprozess, diese Umkehrentwicklung wieder ins Positive rein, fällt leichter. Du kannst aber genauso weiter essen, wie du gegessen hast. Du wirst es aufgrund der Biomechanik trotzdem hinbekommen. Es fällt dann ein bisschen schwerer, weil die Gewebe nicht so schnell sich regenerieren, weil die eher Widerstand leisten und so weiter. Also es ist schon eine große Hilfe, aber es geht auch ohne. Und vielleicht lässt du dich ja dadurch motivieren, dass du merkst, oh, ich komme aus der Situation raus. Was haben sie gesagt? Sie haben auch was von Ernährung gesagt. Da guckst du ein paar Videos von der Petra an, da versuchst du das vielleicht noch dazu zu machen. Ja. Ganz freiwillig und ganz, ganz easy. Ja. Und auf diese Art und Weise ist es möglich, die ganze Negativentwicklung, die da stattgefunden hat, komplett rumzudrehen. Und wenn jetzt gefragt wird, wie lange dauert das denn? Dann sage ich, wenn du die richtigen Übungen machst, dann merkst du es schon nach wenigen Tagen. Schon am ersten Tag, schon mit der ersten Übung, ich kenne es von hunderten Patienten, ja, die auch chronische Rückenschmerzen 20 Jahre hatten, die gehen einmal in eine Übung rein, die werden einmal behandelt, was es bedeutet, erklären wir gleich noch. Und dann sagen die schon, wie kann das sein? Sie haben da nur ein bisschen, ich habe mich da nur ein bisschen gedehnt jetzt und schon fühlt sich das ganz anders an. Also lass dich überraschen, wenn du diese Übung machst oder wenn du dich therapieren lässt, wie schnell das gehen kann. Natürlich ist es, wenn das sowas über 60 Jahre entstanden ist, bis es wieder voll in Funktion ist, das dauert Wochen und Monate. Aber es geht. Und Petra, wie lange geht's? Gibt es die Altersbeschränkung?
Nein, es gibt dabei keinerlei Altersbeschränkung, weil Muskulatur lässt sich trainieren bis zu unserem letzten Tag.
Ich ergänze es mal, nicht nur die Muskeln, auch die Faszien, auch die Zellen. Der ganze Körper ist so lange trainierbar, wie wir auf dieser Welt sind. Und dass die Geschwindigkeit im höheren Alter immer mehr abnimmt und weniger wird, gerade auch wenn eine schlechte Ernährung, eine ungeeignete Ernährung dazukommt, wo auch viele Entgiftungsmechanismen und sowas nicht mehr so gut laufen können, dann ist es wahrscheinlich ein längerer Weg, ein zäherer Weg, aber man kann die Situation umdrehen.
Mhm. Wir haben ja gesagt, wir erzählen euch jetzt erstmal, was ihr machen könnt, damit ihr gar keinen Rollator braucht. Mhm. Es stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, was passiert denn? Ich habe jetzt schon 3 Jahre einen Rollator oder sogar länger und ich kann gar nicht mehr ohne. Mhm. Und ihr erzählt hier diese ganzen Sachen und ich krieg Panik, was ich mir da alles antue. Mhm. Habe ich überhaupt auch noch eine Chance, wenn ich einen Rollator schon habe, davon wirklich, wirklich wegzukommen?
Ja, klar. Und das ist jetzt eine total gute Botschaft. Eine total gute Botschaft. Wenn du schon einen Rollator hast und meinst, du kannst gar nicht mehr ohne auskommen, dann erklären wir dir, wie du den Rollator als Trainingsgerät benutzen kannst, um ihn loszuwerden. Das klingt erstmal komisch, aber das geht. Warum wollen wir es machen? Vielleicht erstmal die vorbeugenden Übungen, weil die helfen ja auch beim Rollator. Und dann, was man, das Rollator-Training selbst, das ist schon ein Schmankerl, würde ich jetzt mal sagen. Das heben wir uns bis zum Schluss auf.
Okay. Ja,
also, du merkst jetzt, es geht in Richtung Rollator. Du hast vielleicht schon einen da stehen. Du willst ihn aber nicht benutzen. Es geht auch noch ohne. Jetzt lass dich kurz auf dieses Gedankenexperiment ein. Überleg dir, wir hatten gesagt, du wirst immer mehr nach vorne gebeugt, im Hüftgelenk, im Bereich des Rückens, überstreckter Nacken. Immer weiter geht's nach vorne. So, was ist die wichtigste Übung? Die wichtigste Übung ist, nach hinten zu gehen. Das heißt, das
Überstrecken
auch,
nach hinten.
Ganz genau. Ich erkläre kurz, wie das an der Wand geht. Du stellst dich vor eine Wand. Du kannst jetzt ruhig mitmachen, wenn du es mal versuchen willst. Stell dich an eine Wand und nimm etwa auf Schulterhöhe, bisschen über Schulterbreite, die Hände gegen die Wand, damit du sicher und stabil stehst. Und du hast ungefähr einen Abstand von 50 Zentimetern, 30 Zentimetern, sowas, zur Wand. Und jetzt guckst du mal an dir runter auf dein Becken. Und vielleicht hast du auch ein Gefühl für dein Hohlkreuz, weil oft ist das mit Hohlkreuz verbunden. Jetzt kannst du, es muss nicht, aber probier mal, dein Becken, was ein bisschen nach vorne fällt, gerade zu richten. Ja, das bedeutet, du kommst von so einem Entenhintern in eine gerade untere Wirbelsäule. Probier das mal anzusteuern und vielleicht sagst du jetzt, wow, das schaffe ich nicht, dann bleib trotzdem so stehen, dann machen wir es ohne, geht auch. Ja, also mit oder ohne. Jetzt schiebst du deine Leisten nach vorne Richtung Wand und gehst mit dem oberen Rumpf zurück und nimmst den Kopf mit. Und dann merkst du ziemlich schnell, dass es im Rücken zieht, dass es in der Hüfte zieht, dass es in der Leiste zieht. Das ist individuell ein bisschen verschieden, je nachdem, wie die Verkürzungen und wie die Anspannungen sind. Aber du merkst, es zieht. Und es bleibt so stehen, wenn es zieht. Und jetzt, ganz, ganz wichtig zu verstehen, musst du das Ziehen einstellen. Wie eine Stellschraube. Über diese Stellschraube hast du jederzeit Kontrolle. Jetzt stell dir vor, du hast vielleicht schon mal die Skala bei einem Therapeuten, die Schmerzskala, wenn du auch Rückenschmerzen hast oder Knieschmerzen, geschoben. Die geht ja von 0 bis 10. Und 10 heißt ein ganz, ganz schlimmer Schmerz. Und 0 heißt, du merkst gar nichts. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du würdest diese Skala schieben, dann gleich mal diese Spannung, die du empfindest, ab mit dieser Skala. Vielleicht merkst du die auf 3, 4 oder so. Es zieht ein bisschen, ja? Und jetzt, Achtung, ganz langsam machst du mehr Dehnung nach hinten und gehst mit dem oberen Rumpf zurück und schiebst die Leiste immer ein Stückchen weiter nach vorne. Du bewegst dich langsam und sehr kontrolliert. Kann überhaupt nichts passieren. Ja, du bewegst dich viel zu langsam, als dass da irgendwas jetzt anbrennen könnte. Und jetzt achtest du nur noch drauf, dass je mehr du in diese rückwärtige Dehnung gehst, ja, also nochmal, was das ist, der obere Rumpf geht immer weiter zurück und die Leiste geht nach vorne. Dann machst du so einen Bogen nach hinten immer mehr. Und ob der jetzt schon stärker ist oder schwächer, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt nur darauf an, was fühlst du? Da, wo es zieht. Und nochmal, es kann in der Leiste ziehen, in den Hüftgelenken, vielleicht ein bisschen am Oberschenkel und im Rücken kann es ziehen. Genau da, wo diese Muskeln verkürzt sind, da kann es ziehen. Und wenn es zieht, dann weißt du, jetzt befreie ich mich von dem, was mich in den Rollator reingebracht hat.
Ich denke, du musst unbedingt nochmal sagen, wenn Menschen das jetzt das erste Mal tatsächlich machen, diese Rückbeugung oder Rückbeuge, dass tatsächlich auch der Bauch anfangen kann zu zittern, also die Bauchmuskeln.
Stimmt, habe ich völlig vergessen.
Das ist
danke
so
für den Hinweis.
Wichtig.
Ja, der Bauch, da kann es auch ziehen. Habe ich völlig vergessen jetzt.
Ja, ist ja auch
und wenn es zittert, das ist überhaupt nichts Schlimmes, dann beschränkt das Zittern so, dass es gerade noch sich gut anfühlt. Aber
aushalten.
Genau. Das Zittern ist immer dann, wenn die Muskeln an ihre Grenze kommen und wenn sie was machen, weil sie nicht mehr gewohnt sind. Und genau deswegen ist Zittern ein gutes Anzeichen dafür, dass du in einer guten Intensität bist. Es geht nicht darum, das Zittern zu vermeiden. Mhm. Es geht eher darum, das Zittern nicht zu übertreiben. Aber so ein leichtes Zittern ist genau richtig, ist wunderbar. So, und du atmest in dieser ganzen Zeit und dann merkst du, wenn du da drin stehst, wir sind jetzt schon 2-3 Minuten, ja, vielleicht bist du auch zwischendurch rausgegangen, dann geh halt wieder rein. Wenn du das 2 Minuten machst jeden Tag, allein das, wenn du jetzt rausgehst, wenn du drin warst, geh jetzt mal raus, beug dich ein bisschen nach vorne, schwenk die Arme ein bisschen, gleich mal aus und fühl mal rein. Mach mal ein paar Schritte vor allen Dingen. Es kann sein, dass du schon merkst direkt, wow, ich fühle mich irgendwie aufrechter. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so schwach in den Beinen. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Beweglichkeit im Schritt. Ich bin nicht mehr so eingeschränkt. All das kannst du schon fühlen. Und was zeigt das? Dass wir genau an den Ursachen, die wir vorher analysiert haben, gearbeitet haben. So, und jetzt, das ist jetzt die wichtigste Übung. Und die restlichen Übungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Geh auf YouTube und such unter dem Stichwort Rückenschmerzen, unter dem Stichwort Hüftschmerzen, unter dem Stichwort Nackenschmerzen, weil der Nacken ist ja auch mit drin in der ganzen Geschichte. Such die entsprechenden Videos und mach die und probier die und schau, welche dir am meisten helfen. Oder geh zu uns in die App und probier die mal aus. Die kann man auch, ich glaube, täglich kündigen oder so irgendwas oder monatlich auf jeden Fall. Geh da mal rein, die ist sowieso sehr, sehr günstig, kostet überhaupt nicht viel Geld dafür, was sie alles bietet. Und da findest du, das ist der Unterschied zu YouTube, die Übungen sortiert nach Schmerzbereichen und nach Anwendung. Darüber hinaus findest du da auch jeden Morgen Übungen von 8 Minuten, wo du den ganzen Körper von oben bis unten dauernd ein bisschen fitter machst. Und das Ziel derjenigen, die da trainieren, diese 8 Minuten morgens immer, ist, je älter wir werden, desto schmerzfreier und beweglicher wollen wir sein. Ja? Das kurz zur App. Probier die aus. Oder du gehst zu einem unserer Therapeutinnen oder Therapeuten. Was machen die? Die drücken bei dir ein paar Punkte. Und das sind Punkte, wo du erstmal gar nicht nachvollziehen kannst, was da passiert. Die führen aber dazu, dass das, was die Übungen immer mehr an Entspannung erreichen, dass du das innerhalb der ersten Behandlung praktisch reinprogrammiert bekommst. Weil diese Punkte, gehen wir davon aus, sind dazu in der Lage, das Gehirn zu veranlassen, die Muskelspannung zu normalisieren. Und das bedeutet, du musst nicht erst ein paar Tage üben, bevor du einen Effekt merkst, sondern direkt nach der ersten Behandlung bist du in eine andere Welt der Wahrnehmung versetzt und die Schmerzen sind in den meisten Fällen auf 0 bis 30 zurück oder die Spannungen. Ja? Und dann, so motiviert, zeigt dir der Therapeut die Übungen, nochmal speziell für dich, und du machst sie dann zu Hause. Ja, das waren die beiden Möglichkeiten, die drei Möglichkeiten, die wir haben. Für diejenigen, die kurz davor sind. Und jetzt warten wahrscheinlich alle darauf, wie sieht das Training am Rollator aus?
Trainingsgerät, Rollator. Ja. Roland, jetzt aber mal los.
Ja, es ist, also hier kann ja Gott sei Dank jeder abschalten, weil ich habe dir ja die Story erzählt neulich wieder, gell? Ich erzähle dir ja immer, das ist schon ein paar Mal passiert. Ich laufe, wann immer ich Zeit habe, möglichst regelmäßig 3-mal die Woche und teilweise auch bei uns in Bad Homburg, wenn ich in Bad Homburg bin, durch den Park. Und Bad Homburg, Kurstadt, was trifft man im Park? Jede Menge Rollatoren mit den Leuten dran, die sie benutzen. Und dann sehe ich die immer mit kleinen Tippelschritten und auch mental, ich bin klein, ich bin schwach, überhaupt keine Größe mehr da. Ja, so wird aus Menschen, die vielleicht mal sehr viel zu sagen hatten, die tolle Dinge getan haben, beruflich, wie auch immer, werden plötzlich kleine, gebeugte Menschlein, die sich überhaupt nicht mehr so gut fühlen.
Die sich auch nicht mehr trauen, ne? Die nicht mehr mutig sind, die irgendwie all das, was man eigentlich im Alter doch haben sollte, nämlich unglaublich tolles Gefühl, was man schon geleistet hat, das zerbricht auch ein Stück weit damit, ne? Indem man körperlich einfach so schwach wird, so gebeugt läuft, auch nach unten schaut, das gehört ja auch mit dazu und unsicher wird und so weiter und so fort. Ja.
Ich meine, ihr wisst ja, ich komme aus der Kampfkunst, was Petra gerade sagt, erinnert mich gerade dran, weil wir hatten ja, ich habe ganz viele Schulen gehabt, in denen ich vor allen Dingen Frauen beigebracht habe, sich zu wehren gegen Übergriffe von Männern. Und das Wichtigste in der Selbstverteidigung, in der körperlichen Selbstverteidigung ist die Ausstrahlung. Ja? Diejenigen, die sich an anderen Menschen vergehen wollen, die suchen keine selbstbewusst, aufrecht, Sicherheit ausstrahlenden Opfer. Ja. Die suchen Opfer, die zusammengebeugt sind, Schultern nach vorne gezogen, hochgezogen, Kopf nach vorne, gebeugte, unsichere Haltung. Das sind die Opfer, die gesucht werden, denen man die Handtasche wegreißen kann oder die man einfach nur schubsen kann, weil man irgendwie nichts Besseres im Kopf hat und so weiter. Und deswegen, das alles kann wieder antrainiert werden. Und
aber okay, jetzt erzähl erstmal die Story weiter.
Ach, die Story, genau.
Also bitte.
Ja, ja. Und ich probiere es dann immer wieder, weil ich mir denke, ich muss was sagen, ich kann da gar nicht hingucken. Und ich höre dann auf zu joggen und gehe ein paar Schritte nebendran und versuche so irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und dann sage ich, frage ich halt, wie es geht und ja, nicht so gut und hin und her. Und dann sage ich, soll ich Ihnen mal was erklären, was Sie machen können, um Ihre Situation zu verbessern? Sind Sie Arzt? Da muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Ja? Sind Sie irgendwie ein anderer Therapeut? Muss ich auch sagen, nein. Und dann ist meistens schon vorbei, weil die trauen mir nicht zu, Ihnen überhaupt irgendwas zu sagen. Manchmal sage ich, meine Frau ist die Ärztin. Dann gucken Sie mich an, ja, die Frau, aber Sie sind kein Arzt. Ja? Und schwierig. Schwierig, weil die kennen mich dann auch nicht. Ja, die wissen nicht, dass ich seit 40 Jahren auf so Dinge spezialisiert bin. Und dann versuche ich das trotzdem zu erklären über die Logik, aber meistens keine Chance. Ja. Und das zeigt auch immer wieder, weil wenn diese Menschen die Möglichkeit in Betracht ziehen würden, dass da irgendeine Hilfe möglich sei, dann wären sie ja offen dafür.
Ja, aber das haben sie auch noch nie gehört.
Ja,
also weil
ja und dann jeder, noch von einem, der kein Arzt ist.
Jeder Arzt, aber ich meine, Roland, da können wir auch noch mal drüber reden, ob du überhaupt solche Leute ansprechen sollst. Also wenn du mir dann die Storys wieder erzählst, dann denke ich immer, bitte warum, ja? Also
weil ich ihnen helfen möchte.
Ja, aber dann bitte hilf ihnen, wenn sie dich fragen, aber nicht
die
einfach
fragen ja
nicht, so.
Weil die glauben ja nicht, dass ich ihnen helfen kann.
Ja, ist schon richtig, aber ich weiß es nicht. Also ich habe mir gesagt, ich antworte eigentlich nur noch, wenn man mich fragt und nicht einfach, weil ich jetzt Gefühl habe, weißt du, dann gehen wir essen und dann sehe ich jemanden, der isst, also der trinkt dann, was weiß ich, eine Flasche Wein, anschließend noch irgendwie ein Krapper oder wie dieses Zeug dann heißt und hat schon vorher gegessen, irgendwie eine große Platte als Vorspeise mit irgendwelchen, was weiß ich, was da drauf ist, sieht sehr fettig aus, ist irgendwie sehr fleischig, dann kommt noch das Steak und anschließend noch ein ganz großes Eis. Also ich sehe es zwar, aber ich würde bestimmt nicht zu demjenigen gehen und würde sagen, wissen Sie, wenn Sie sich etwas anders ernähren würden, dann hätten Sie wahrscheinlich ein längeres, gesundes Leben als mit diesem Essen. Das würde ich niemals machen.
Ja, du bist auch die Profi. Du bist die Profiline. Die Profiline sozusagen. Also der Profi. Ich mache es ja auch nicht mehr.
Es wäre nett.
Aber ja. Ich würde gerne direkt eine Übungsgruppe aufmachen. Die sind ja teilweise auch gruppenmäßig unterwegs, weil die ja auch in Bad Homburg teilweise OPs bekommen, Hüft-OPs und sonst was, mit neuen Gelenken drin,
große
also
Reha.
Künstlichen Gelenken drin.
Große Reha-Kliniken.
Die haben ja genau das gleiche Problem, weil die Hüfte ist ja deswegen kaputt gegangen, weil die Spannung zu groß war.
Aber Roland, okay,
also
wir hören jetzt mal auf.
Nee.
Du hast gesagt, Rollator als Trainingsgerät.
Das meine ich doch.
Jetzt
was tun
auf,
am Rollator
auf,
meint,
auf. Ja.
Trainieren mit Rollator.
Ja.
Also. Du läufst an
deinem Das wäre ein Gag für den Bad Homburger Kurpark. Das würde ich richtig gut finden, weil
ein Rollator-Training.
Ja, es könnte wirklich der Anfang von etwas Wundervollem sein, wenn sich Gruppen zusammentun und sagen, okay, bye-bye Rollator. Finde ich richtig gute Idee.
Also, du stehst am Rollator und das Erste ist, du beobachtest dich selbst. Am besten lässt du von deinem Enkel, von deinen Kindern ein Foto von dir machen oder von der Freundin, wie auch immer. Ein Foto von der Seite. Dann wirst du erschrecken. In den meisten Fällen wirst du erschrecken, weil du bist nach vorne gebeugt, der Rücken ist rund und der Nacken ist überstreckt. So, und es geht ganz einfach. Du machst kleine Tippelschritte, nach vorne gebeugt. Also, versuch ein bisschen größere Schritte zu machen und hab keine Angst davor, dass dir das in den Rücken zieht, dass dir das in die Hüfte zieht. Die meisten denken ja, wenn der große Schritt wehtut, muss ich einen kleineren Schritt machen, sonst schade ich meinem Körper. Das ist ein radikaler Irrtum. Genau das Gegenteil stimmt.
Ja.
Du musst dich daran gewöhnen, dass du beim Dehnen einen Dehnungsschmerz erzeugen musst, damit überhaupt der Körper merkt, du willst ihn verändern. Wenn du immer nur im Wohlfühlbereich dich bewegst und dehnst, dann wirst du keine guten Ergebnisse bekommen. Daran krankt eine ganze Dehnungswelt, weil es gibt ja Millionen von Leuten, die sich irgendwie dehnen und trotzdem dehnen sich keine Schmerzen weg, weil die Regel existiert, wenn es anfängt weh zu tun, dann gehe aus der Dehnung raus. Und das ist unserer Einschätzung nach ein Riesenfehler. Richtig ist, wir waren vorher bei der 8, da bin ich wieder stehen geblieben. Du gehst praktisch bei dieser Schmerzskala in den Bereich, der gerade noch ein Wohlfühlschmerz ist. Betonung liegt auf gerade noch. Und das machst du in der Übung an der Wand, habe ich vorhin vergessen zu sagen, und das machst du auch beim Rollator-Training. Du machst also deine Schritte bewusst so groß, dass du merkst, oh, das zieht aber in die Leiste rein. Und wenn du weißt, dass das Ziehen in der Leiste bedeutet, du dehnst das, was zu kurz ist, zu stark angespannt ist, nicht mehr nachgeben möchte, dann kannst du es mit einem viel besseren Gefühl tun. Weil dann hast du keine Angst mehr, dir zu schaden. Du weißt nämlich, du hilfst dir.
Ja, du machst ein Anti-Schmerz-Training.
Und ein Anti-Vorgebeugt-Laufen-Training.
Ja.
Ja. So. Und du läufst einfach am Rollator, machst deinen Spaziergang und versuchst permanent deine Schritte ein bisschen zu vergrößern. Und das ist ein super guter Anfang. Und nach ein paar Tagen wirst du auch merken, du wirst sicherer auf den Beinen, du wirst sicherer beim Laufen. Und dann machst du immer größere Schritte und versuchst dich ein bisschen aufzurichten beim Laufen. Und das wird auch gehen, weil warum bist du vornübergebeugt? Weil die hüftbeugende Muskulatur zu kurz ist, zu stark zieht nach vorne. Und deswegen beugt sie sich nach vorne. Wenn du durch den größeren Schritt am Rollator diese Muskeln flexibler gemacht hast, kannst du direkt aufrechter laufen. Und dann fängst du an, deinen oberen Rücken gerade zu machen. Ja? Stell den Rollator vielleicht ein bisschen so höher, nicht so tief, weil du musst dich ja nicht mehr so nach vorne abstützen. Übertreibst nicht, damit du nicht nach hinten fällst natürlich. Ja? Mach Stückchen für Stückchen, aber komm immer aufrechter. Und dann kannst du dich auf diese Art, kannst du immer besser mit dem Rollator laufen und wirst merken, dass du immer stabiler wirst und dass du irgendwann, das verspreche ich dir, das Gefühl immer mehr kriegst, oh, vielleicht brauche ich den Rollator ja gar nicht. Und dann kannst du anfangen, vielleicht mal nur mit einer Hand zu halten oder kurz loszulassen, zwei Schritte zu gehen und dann wieder anzufassen. Ja, also du musst verstehen, dass dein Körper nur reagiert, wenn du ihn forderst. Die Betonung liegt auf Fordern unter 8, also gerade noch Wohlfühlschmerz, unter dieser Skala auf der Schmerzschiebevorrichtung. Und dann reagiert der Körper, wenn du immer wieder in diesen Bereich kommst. Es darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel sein. Ja, es darf nicht so sein, dass du bei jedem Schritt einen stechenden Schmerz hast, den du nicht aushalten kannst. Um Gottes Willen, weit davon weg. Es muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein.
Ich habe jetzt eine Frage. Die Menschen, die am Rollator sind, überhaupt ältere Menschen, weil die können ja auch ganz schlecht vom Stuhl aufstehen, das hat ja was mit schwacher Beinmuskulatur zu tun.
Ganz genau.
Was können die denn noch machen, damit die Beinmuskeln wieder ein bisschen stärker werden und sie auch spüren, dass sie kräftiger werden?
Ja, und die Unsicherheit wieder die Unsicherheit geht und die Sicherheit des Stehens, die Stabilität beim Laufen, das Gefühl in den Füßen, dass es wiederkommt. Das kommt schon durch die Vergrößerung der Schrittlänge, weil die Kraft, die nachlässt, hat ganz viel damit zu tun, unserer Erfahrung nach, dass der ganze Gesäßbereich immer verspannter war und deswegen die Nerven abgedrückt hat, die Gefäße komprimiert hat, deswegen der Blutfluss nicht mehr gut war, die Ansteuerung nicht mehr gut war, der Muskeln, weil das alles immer mehr abgedrückt wurde. Und durch diese ganzen Mechanismen, weil auch die Nerven bestehen ja aus Zellen, und wenn da weniger Durchfluss ist, wenn da weniger Info ist, bauen diese Zellen genauso ab, ja, was wir vorhin erklärt haben. Also allein dadurch wirst du schon stabiler. Aber dann machst du Folgendes. Wenn du merkst, ich fühle mich besser, ich laufe schon besser und so, ich lasse schon mal ein paar Schritte, den Rollator gebe ich einen kleinen Schubs und laufe dann weiter. Nicht zu weit, dass du nicht fällst. Ja, ist klar, immer ganz vorsichtig sein. Und dann bleibst du stehen. Nimmst den Rollator so weit nach vorne, dass die Arme ziemlich gestreckt sind und gehst ganz leicht in die Knie. Aber so, dass die Fersen auf dem Boden bleiben. Und es kann sein, dass du nur 2-3 Zentimeter in die Knie gehen kannst. Und dann hältst du dich da ein bisschen, bis du nach einer halben Minute, nach 15 Sekunden, wie lange auch immer, wieder hoch musst.
Fangen die Beine an zu zittern und du merkst, dass du wieder hoch musst. Ganz kein Problem.
Dann läufst du ein paar Schritte weiter. Dann gehst du wieder ein bisschen runter. Und du wirst sehen, jeden Tag geht's besser.
Und das ist eigentlich der Anfang von der Übung für Kniebeugen, oder? Sehe ich das natürlich verkehrt?
Natürlich. Ja. Eine Kniebeuge fängt an, wenn du aus dem gestreckten Bein raus einen Zentimeter nach unten gehst.
Ja.
Kraftsportler und Fitnessleute werden da jetzt lachen drüber, ja. Mhm. Aber die haben halt nicht mit Rollator-Menschen zu tun, die so eingeschränkt sind. Und nimm das ernst, auch wenn du nur 2 Zentimeter mit der Hüfte runterkommst, und der Körper sagt, mehr geht nicht, dann sei gewiss, 2 Tage später sind es 4 Zentimeter und 10 Tage später sind es 30 Zentimeter. Es geht beim Körper immer darum, ihm die Reize wieder zu geben, dran zu glauben, mental so drauf zu sein, lass dich überzeugen von dem, was wir erklären und dann mach einfach. Überlegen bringt nichts, tu's.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jetzt erstmal verstanden wird, dass diese Rollator-Mentalität, dass die gar nicht sein muss, weil es gibt, so wie wir das jetzt beschrieben haben, keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Älterwerden und dem Rollator benutzen müssen. Das gibt es nämlich nicht.
Müssen wir gerade mal das Wort kausal erklären, ja?
Genau.
Also es gibt ja 2 Zustände, die gleichzeitig sind. Gibt es auch ein Wort für?
Korrelation.
Genau. Die korrelieren. Ja. Also Beispiel. Es klingelt jemand an der Tür und ein Fenster, was angelehnt war, geht auf. So, das sind gleichzeitige Zustände. Jetzt sagst du ja auch nicht, oh, es klingelt an der Tür und das hat dazu geführt, dass das Fenster aufgeht. Du weißt genau, das sind 2 Sachen gleichzeitig passiert, aber sie sind eben nicht kausal. Kausal heißt, das eine Ding, was passiert, initiiert das, was beim anderen passiert. So, und wir hatten vorhin gesagt, es gibt keine Kausalität zwischen dem Alter und dem Rollator. Scheinbar schon. Aber wisst ihr, was das Hauptargument ist, dass es keine Kausalität gibt zwischen einem hohen Alter und einem Rollator? Das Hauptargument ist, wenn es eine Kausalität gäbe, dann würde jeder Mensch mit 80 einen Rollator haben. Und das stimmt nicht. Deswegen gibt es auch keine Kausalität. Das ist individuell verschieden.
Und deswegen lasst euch das auch nicht nehmen, dass ihr das jetzt verstanden habt. Selbst wenn ihr einen Rollator habt, ihr braucht ihn nicht zwangsläufig, sondern ihr könnt wirklich anfangen mit diesem Rollator trainieren, und zwar zu trainieren, dass er irgendwann dann nur noch in der Ecke steht oder vielleicht dann auch im Keller verbannt wird oder wo auch hin.
Ja, müssten dann
nicht
schlecht
tun. Das Ziel sollte sein, dass ihr wieder aufrecht gehen könnt und unabhängig seid vom Rollator. Weil er schränkt euch ein. Und überlegt euch doch mal, all das, was der Rollator gemacht hat, weil er euch eingeschränkt hat, ist dann einfach wieder machbar. Wie schön ist das denn? Das ist also nicht als weiter und immer enger, immer kleiner und immer weniger, sondern es geht genau wieder in die andere Richtung. Wir richten uns mehr auf, wir werden größer, wir werden mehr gesehen. Wir sind auch während des Älterwerdens oder während des Altwerdens werden wir groß wieder und können einfach unser Leben auch wieder leben und genießen.
Es geht ja ums Älterwerden in diesem Podcast.
Es geht über das Älterwerden.
Und auf den Punkt gebracht wäre das Älterwerden ohne Rollator. Und wenn du den Rollator dann los bist, weil du ihn dir abtrainiert hast, dann kannst du auch anfangen, die anderen Übungen zu machen. Und dann war das erste Ziel, Rollator loswerden, ist erledigt, dann geht's zum zweiten Ziel. Je älter du wirst, desto beweglicher zu werden. Je älter du wirst, desto schmerzfreier zu sein, dich immer besser zu fühlen. Guck dir mal das in der App an. Da trainieren ganz, ganz Tausende von vielen Menschen zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. Und auch da sag bitte nicht, Ach, der Roland, der spinnt ja komplett. Wie soll denn das gehen? Je älter wir werden, desto schmerzfreier und desto beweglicher. Ich schwöre dir, das geht. Es gibt Ausnahmen, wo es nicht geht, aber in den allermeisten Fällen ist ganz viel machbar. Du musst nur wissen, wie. Und weißt du was? Das können wir gar nicht theoretisch klären. Du kannst nicht behaupten, das eine, ich kann nicht behaupten, das andere. Ich kann nur sagen, du hast gute Chancen. Aber letztendlich, ob es funktioniert, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Mach mit uns zusammen, das bei dir selbst zu beweisen. Und dann weißt du es. Und nutz diese Chance, weil das Leben haben wir nur einmal. Wir haben das Leben in diesem Körper, meiner Glaubenseinstellung nach, nur einmal. Und in dem Moment, wo wir es nutzen, wissen wir, und was kann denn Schlimmeres passieren, als dass es nicht klappt. Da haben wir trotzdem geübt, haben uns besser gefühlt und haben was getan. Anstatt zu sagen, rein theoretisch entscheide ich jetzt, es geht sowieso nicht und lass allem seinen Lauf. Bin am Rollator, kann irgendwann nicht mehr laufen, lieg irgendwann im Bett. Ja, das ist ein Ende, das wollen wir alle nicht.
Genau, und deswegen machen wir jetzt mit diesem Podcast erstmal Schluss, weil jetzt geht's ans Trainieren. Ich hoffe, wir haben euch so begeistern können, dass ihr jetzt sofort anfangt, schon mal die erste Übung macht mit dem Überstrecken. Ansonsten auf jeden Fall im YouTube, bei YouTube nachschauen. Sind so viele Übungen genau gegen das Rollatoren-Dasein vorhanden oder aber auch geht in unsere App. Ja, ich wünsche euch, dass ihr ganz viel Lust bekommen habt, zu spüren, was euer Körper alles noch kann.
Ja, auf Entdeckungsreise
selbst,
zu gehen.
Selbst wenn du bis heute das gar nicht für möglich gehalten hast, ja. Weil das ist schon unglaublich. Also ich finde ja unseren Körper wirklich faszinierend und das Wissen, dass es bis ins höchste Alter, bis zum letzten Tag, dass wir, also weil wir reden ja gerade über Muskeln, dass Muskeln trainierbar sind. Also es ist doch einfach toll.
Und beste Voraussetzung, damit benutzen. Das alles gut läuft.
Ja, dankeschön, Roland, weil ja, danke. Du hast es wunderbar erklärt.
Dankeschön, war super schön wieder mit dir.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Gerne ein Kommentar, wie ihr diese Folge gefunden habt und ja, ich würde auch gerne mal.
Auf jeden Fall auch fragen. Wenn es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, bitte fragt.
Ja, und ob wir es geschafft haben, euch zu motivieren, das finde ich ja ganz, ganz spannend. Und natürlich gerne auch eine schöne Bewertung bei Spotify und Apple wäre toll.
Würden wir uns freuen.
Und wenn ihr uns jetzt bei YouTube zugeschaut habt, dann natürlich gerne einen Kommentar unten. Und wir lesen die nämlich durch. Und da bin ich schon ganz gespannt. So. Danke für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.